Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gold wert, schauen wir mal, passt. Gold wert, das Thema für den Jakobusbrief. Tobias hat ein paar Mal drüber geredet und ich möchte Fortsetzung machen. Und zwar gehen wir schon in das letzte Kapitel des Briefes. Aber bevor ich den Text lese, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott. Du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Und Jesus, du auch. Und Herr, wir sind hier, um deine Stimme zu hören. Wir sind hier, damit unser Leben verändert wird. Und ich bitte dich darum, dass du in diesen nächsten Zeit, dass du redest durch mich und an mir vorbei direkt zu jedem Einzelnen, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir hören werden von dir. Amen. Ja, ich möchte diesen Text mal als Ganzes lesen. Der ist ziemlich klein dahinter mir, glaube ich, aber hört einfach zu. Und ich habe diesmal die Elberfelder gewählt als Übersetzung, die ich normalerweise nicht so verwende, aber sie ist sehr genau und manchmal kommt es auf Genauigkeit an. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Muts? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Soweit das Wort des Herrn. Ich habe lange gerungen, um was geht es in diesem Text oder was will der Herr durch den Text uns als Gemeinde sagen. Und es ist klarer geworden, aber erst die letzten 2 Tage. Und diese Klarheit, ihr würdet sagen, das sieht man doch, es geht um Gebet, oder? Wenn ihr die blauen Worte seht, die von Anfang bis Ende im Text stehen, dann muss es um Gebet gehen. Und genau darum geht es. Und ich sage euch jetzt den Titel und ich bitte euch, dass ihr mir nachsprecht. Ich möchte nämlich, dass ihr diesen Satz mit 8 Worten nicht so schnell vergesst. Also, ihr sprecht mir nach. Das Gebet eines Gerechten entfaltet eine gewaltige Wirkung. Damit das noch besser verankert wird in uns, mache ich Bewegungen dazu. Also, das Gebet eines Gerechten entfaltet gewaltige Wirkung. Ein Wort habe ich auslassen. Okay, jetzt wissen wir, worum es geht. Und jetzt machen wir es noch einmal gemeinsam. Das Gebet eines Gerechten entfaltet eine gewaltige Wirkung. Danke. Jakobus fängt an mit einer Kleinigkeit. Leidet jemand unter euch? Dieses Wort, was hier mit Leiden übersetzt wird, bedeutet irgendetwas Übles erleben, etwas Schweres. So übersetzt zum Beispiel eine Übersetzung, die Neue Genfer, macht jemand von euch Schweres durch. Und die Einheitsübersetzung sagt, ist einer von euch bedrückt. Also es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, wo das, glaube ich, zutrifft auf uns, oder? Was Schweres, ich fühle mich bedrückt, ich leide an irgendeinem Umstand in meiner Umgebung oder in mir. Jakobus hat dieses Wort schon mal gebraucht am Anfang des Kapitels. Da ging es darum, dass es arme Christen gab im ersten Jahrhundert und die haben gelitten unter dem Unrecht, das von ihren Arbeitgebern ausgeübt wurde. Denn der Lohn, der ihnen zustand, wurde ihnen vorenthalten. Also das ist gravierend, wenn man den Lohn für die Arbeit, für das tägliche Brot nicht erhält. Und dann sagt er noch in Vers 10, zitiert er die Propheten des Alten Testaments als Vorbilder des Leidens. Und wir kommen in unserem Text noch zu Ahab, also zu Elia, der in der Regierungszeit von Ahab gelitten hat. Er und seine anderen Prophetenkollegen, Jahwes, des Gottes Israels, wurden gejagt vom König und seiner Frau und haben Leute umbringen lassen, weil sie eine neue Religion eingeführt haben. Ich komme zurück. Leidet jemand unter euch? Wie lange brauchst du, wenn du leidest, wenn Situationen und Umstände schwierig sind für dich, wie lange brauchst du, bis du betest? Ja, und ich glaube, da sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt. Manche von uns beten sofort und manche brauchen eine lange Zeit. Ich vergleiche das ein bisschen mit dem Fragen beim Autofahren. Früher hat man gefragt, ich finde den Weg nicht, Entschuldigung, wo geht's hin? Ja? Vor den Navis und so weiter. Ich habe lange gebraucht, bis ich jemand gefragt habe. Ja? Da sind Frauen viel besser, aber die Männer, wir finden den Weg. Ja? Und wenn wir ein Problem haben, jetzt Leiden, Schwierigkeit, irgendwas, was stört, wie lange brauchst du, bis du betest, bis du dich an Gott wendest und sagst, Herr, das haut nicht hin oder dies oder jenes. Ein zweites Szenario, erlebt jemand eine gute Zeit, Zeiten der Ermutigung. Gut geht's, es rennt super, du wachst auf, nichts tut dir weh. Das ist schon für viele was Besonderes. Wie lange brauchst du da, um Gott zu loben? Also Jakobus schreibt ja, wenn es gut geht, singe Psalmen, ja, singe Loblieder. Mit Singen sind wir nicht alle so gleichmäßig gut aufgestellt, aber es geht ums Herz. Loben, preisen, danken. Wie lange brauchst du? Wenn ich dusche, ich liebe es zu duschen. Das Wasser, das fühlt sich so wohl an, warmes Wasser, ich bin ein Warmduscher, und ich sage, Gott, danke für dieses Vorrecht. Ich darf in Trinkwasser duschen. Ich darf mich waschen. Ich habe alles. Und oft, sehr oft denke ich an die verfolgten Christen, Tausende, Millionen auf der Welt, die in einem Gefängnis sitzen oder verjagt sind und so weiter und so fort, die das überhaupt nicht haben. Aber ich kann es trotzdem genießen und ich genieße es, zu duschen und andere Dinge auch zu essen und so weiter. Wir dürfen uns von dem, was in der Welt passiert, das nicht rauben lassen, zu genießen, weil Gott gibt uns Dinge, damit wir sie genießen können, steht im, glaube ich, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Nicht ganz sicher. Ja. Aber wir tun auch was für die Verfolgten. Wir tun auch was, dass das, was wir haben, zu anderen kommt. Szene Nummer 3, die Jakobus anspricht. Ist jemand krank unter euch? Wenn ich jetzt hier diese Frage an euch stellen würde und bitten um Handzeichen, ich tue es nicht, aber da würden einige Hände hochgehen. Ja? Frage ist, was ist Definition von Krankheit? Aber hier gibt es Leute, die Schmerzen haben. Hier gibt es Leute, die eine schwerwiegende Erkrankung haben. Und was Leichteres. Ja? Also das ist schon, trifft uns auch immer wieder mal, dass wir sagen, das trifft auf mich zu. Jakobus, glaube ich, hat an Leute, also diese Aufforderung an eine Gemeinde geschrieben, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, zum Gottesdienst, zu den Versammlungen zu kommen, dann soll er die Ältesten rufen. Die Ältesten, das waren die Leiter der Gemeinde, und sie sind dafür verantwortlich, dass jeder, der Gebet wünscht, auch Gebet bekommt. Heutzutage, unsere Gemeinden sind anders. Wir haben größere Gemeinden als damals, Hausgemeinden oft. Und es gibt andere Umstände. Aber das ist immer noch etwas, was Gültigkeit hat, in dem Sinne, wer krank ist und nicht kommen kann, der soll bitten um Gebet. Er wird eingeladen, andere Christen zu bitten, komm und bete für mich. Und hier in unserer Gemeinde haben wir das delegiert zum Teil. Also Tobias und Silvia kommen sicherlich schon auch, wenn sie spezifisch gefragt werden. Aber hier, wir haben ein Gebetsteam, das auch heute im Einsatz sein wird oder jeden Sonntag im Einsatz ist. Die sind ausgebildet, sie sind trainiert, die beten und Gott wirkt durch sie. Es gibt zwei verschiedene Worte, die hier gebraucht werden, für krank oder kranker. Ich sage nur eines, in Vers 15 ist die Rede, da wird ein Wort gebraucht, das nur noch einmal im Neuen Testament vorkommt, und zwar in Hebräer 12, Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, nämlich Jesus, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Dieses Wort ermüden ist das Wort, das hier in Vers 15 für Kranker steht. Der Kranke, dem wird aufgeholfen und so weiter, der wird geheilt. Also das heißt, dieses Gebet für Kranke gilt für Körper und Seele. Für Körper und Seele, weil Gott sich um unser gesamtheitliches Wohl kümmert. Gebet für andere, wenn sie krank sind, ist natürlich nicht auf den Gottesdienst beschränkt, Gebetsteam, oder aufs Krankenhaus, wenn da der Pastor einen Besuch macht, sondern es sollte uns überall hin begleiten, wo wir sind. Natürlich zuerst in der Familie, aber auch am Arbeitsplatz, wenn es möglich ist. Ja, da müsst ihr natürlich feinfühlig sein, aber wenn jemand die ganze Zeit jammert, dass ihm dies oder jenes wehtut, oder, dann frag doch mal in einer Pause, ja, kann ich für dich beten? Ich bete gern für Leute, die was haben. Ja? Und ihr werdet sehen, dass Gott sehr, sehr oft hilft, eingreift. In unserem Text ist von Salbung mit Öl die Rede. Also sie sollen kommen, für ihn beten und ihn salben mit Öl. Das Öl ist ein Symbol einerseits damals für Medizin, aber es ist ein Symbol für eine geistliche Wirkungskraft, nämlich dem Heiligen Geist. Die Person des Heiligen Geistes wird sehr oft, da ist die Rede von einer Salbung durch den Heiligen Geist. Also da ist das Bild von Öl natürlich drinnen. Ja, was geschieht, wenn jemand das in Anspruch nimmt? Da gibt es eine große Verheißung drauf. Wir alle wissen, dass das nicht notwendigerweise immer erlebt wird. Da bin ich natürlich ehrlich genug, um das zu sagen. Ja? Aber schauen wir mal, Vers 15 sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Dieses Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, das bedeutet sowohl geistliche Rettung, in die Beziehung zu Gott wiederkommen, wenn man vorher nicht drinnen war, zu Jesus, von Jesus die Erlösung anzunehmen, all das ist in Retten drin, aber es bedeutet gleichzeitig heilen. Also von Krankheit retten ist gleich heilen. Und das Zweite, es wird gesagt, der Herr wird ihn aufrichten. Das kann natürlich bedeuten, vom Krankenbett aufstehen. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, heißt es in den Evangelien, dass seine Schwiegermutter, die Schwiegermutter von Petrus, mit hohem Fieber da niederlag. Und Jesus kommt rein, berührt sie und sie steht sofort auf und ist geheilt von dem Fieber und ist wieder die gute Gastgeberin. Eine Bedeutung von Aufrichten ist aber auch die Auferstehung. Das heißt, es wird uns zugesagt, entweder hier aufgerichtet zu werden von der Krankheit oder im Maximalfall erst bei der Auferstehung. Ein drittes, was hier gesagt wird, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm von Gott vergeben werden. Das Sündenbekenntnis ist eine Einladung, mit Gott in Ordnung zu kommen. Auch als Christ kann man abdriften. Auch als Christ kann man blöde Sachen machen. Auch als Christ kann man lau werden. Und das ist eine Gelegenheit, aufzuräumen. Natürlich, wenn jemand auf der Intensivstation ist und nicht bei Bewusstsein ist, dann ist das nicht der Ort. Ja? Aber es gibt diese Zeiten, wo jemand krank ist und sagt, ich wünsche, dass für mich gebetet wird, um sich da einfach zu prüfen und Dinge in Ordnung zu bringen. Natürlich heißt das nicht, dass jede Krankheit mit einer Sünde zu tun hat. Ja? Aber manches Mal hat es durchaus mit Sünde zu tun und möglicherweise öfter, als wir denken. Ich denke da an die Art und Weise, wie wir leben. Uns ist oft nicht bewusst, dass wir gegen unseren Körper sündigen. Unsere Lebensweise gehört geheiligt von Gott. Das heißt, Gott möchte mitreden, wie wir leben, ganz praktisch. Was wir konsumieren, was wir essen, was wir trinken. Und wir alle wissen, es gibt Menschen, die stecken in Süchten. Es gibt Leute, die unvernünftige Ernährungsgewohnheiten haben. Und die Medizin sagt uns, welche Auswirkungen das hat. Und wir erleben es, aber dummerweise erst nach Jahrzehnten. Ja, wir können jahrzehntelang falsche Schwerpunkte setzen, bis es sich auswirkt, weil unser Körper so unglaublich gut ist, mit allem Möglichen fertig zu werden. Aber auch das, glaube ich, ist eine Form, wo wir gegen unseren Körper sündigen können. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das sagt er zur ganzen Gemeinde. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Oder in Kapitel 6, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Unzucht nach biblischer Definition, so verstehe ich es, ist Sex außerhalb der Ehe. Das ist nicht eine Kleinigkeit. Gott will uns schützen und will unsere Beziehungen schützen mit diesem Gebot. Das Wunderbare ist, an dem, was Jakobus schreibt, der Herr will aufrichten, heilen und vergeben. Das ist die Absicht Gottes. Jede Situation in unserem Leben, in die wir kommen, will er benutzen, um einzugreifen zu unseren Gunsten. Vergebung ist ein wunderbares, großartiges Geschenk. Viele Leute sind krank, weil sie selber nicht vergeben können, wollen. Also da kann man total darunter zerbrechen an diesem Mangel an Vergebung, den man anderen gewährt. Und Gott will uns vergeben, auch zum Beispiel von dieser Sünde des Nichtvergebens. Es ist auch eine Sünde und sie hat große Auswirkungen. Gott will, dass wir gereinigt werden. Im 1. Korintherbrief, wo ich erzählt habe, da gibt es die Aussage, also manche von euch haben in diesem Leben so gelebt, Unzucht und alles Mögliche, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid gereinigt. Durch das Blut Jesu und den Geist Gottes. Also das ist das wunderbare Angebot. Und dann kommt ein Satz, ihr seht denn hinter mir, viel Vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Von dem habe ich unser Thema abgeleitet. Viel Vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich habe eins übersprungen hier, noch zur Heilung und zur Vergebung. Mir persönlich fällt es sehr schwer, vor einem anderen Menschen meine Sünden zu bekennen und zuzugeben. Es fällt mir nicht leicht. Ja. Und ich glaube, dass eine Portion Stolz dahinter steckt. Wir halten sehr gerne viel von uns. Und es kostet etwas, sich zu demütigen und zu sagen, da habe ich daneben gelegen, das habe ich falsch gemacht, das war Sünde. Jakobus schreibt in Kapitel 4, also ein Kapitel vor unserem Text, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und solange wir an unserem uns nicht beugen wollen, festhalten, widersteht Gott uns. Er meint es gut mit uns, aber er sagt hier Stopp. Ja? Und wenn wir uns beugen, wenn wir Sünde ernst nehmen und bekennen, dann ist der Zugang frei. Also nicht vergebene, sprich nicht bekannte vor Gott und wenn nötig vor Menschen, Sünde blockiert den Segen Gottes in unserem Leben. Darum ermutigt er also einander, die Sünden zu bekennen, damit wir geheilt werden. Gott ist so daran interessiert, uns wiederherzustellen. Wer ist ein Gerechter? Das ist eine wichtige Frage. Die neue Genfer Übersetzung umschreibt das hier. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also gerecht ist einer, der sich auf Gott ausrichtet, nach seinem Willen ausrichtet. Ist ein Wort, das im Alten Testament ganz oft vorkommt und auch im Neuen. Und im Neuen haben wir die zusätzliche Bedeutung, wir dürfen durch Jesus Christus gerecht und heilig sein. Wir sind es, wenn wir zu ihm kommen, unser Leben ihm geben, ihn einladen, komm Herr Jesus, übernimm du das Steuer. Ich will auf dich hören, ich will deine Wege gehen. Zeig mir, was das heißt. Ja? Also das ist ein Gerechter und ich bin sicher, hier sitzen viele Gerechte vor mir. Nicht Selbstgerechte. Selbstgerecht ist, wenn ich sage, ich bin gut in mir selber. Ich brauche nichts anderes. Ich habe niemand umgebracht. Ja, das sind die Aussagen der Selbstgerechten. Ich habe meine Titel, ich habe meine Anerkennung und so weiter und so fort. Es ist natürlich völlig daneben, sondern gerecht durch Jesus und weil wir uns auf ihn ausrichten. Und dann kommt da in diesem Vers das Wort viel vor. Viel vermag das Gebet eines Gerechten. Und um das zu illustrieren, führt er uns den Elia vor Augen, der Jakobus. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Jakobus holt den Elia runter von dem Status eines Superman, von dem Status eines Propheten, der buchstäblich Feuer von Gott auf den Altar herab gebetet hat. Ja? Als es da diesen Machtkampf sozusagen gab zwischen ihm und den Baalspriestern und Propheten. Er sagt, Elia war ein Mensch wie wir, mit denselben Gemütsbewegungen, Empfindungen, Schwächen und Sünden. Eine Schwäche hat Tobias letztes Mal angesprochen. Elia war der irrigen Meinung, er ist der einzige Prophet, der noch über ist in ganz Israel. Das glaubte er. Ja? Ich bin der Letzte, der überlebt hat. Und Gott sagt ihm dann, nein, ich habe noch 7000 andere. Ja. Aber es heißt auch hier, Elia betete inständig oder ernstlich. Interessant ist Folgendes. Ich habe nachgelesen in 1. Könige 17 und dort wird nichts gesagt, dass er gebetet hätte, bevor er vor Ahab kommt und ihm sagt, es wird nicht regnen, bis ich es sage. Jakobus weiß da etwas, was im Alten Testament nicht geschrieben ist. Vielleicht hat der Herr es ihm gezeigt, ich weiß es nicht. Aber eines ist sicher, Elia kannte die Schriften, er kannte 5. Mose, Kapitel 11, was dort gesagt wird, wie Gott mit dem Volk umgehen wird, wenn sie in gravierendster Folge von ihm abweichen. Ich lese euch das vor. Gebt Acht, lasst euch nicht dazu verleiten, dem Herrn untreu zu werden. Dient nicht anderen Göttern und betet sie nicht an. Sonst wird der Zorn des Herrn euch treffen. Er wird den Himmel verschließen, sodass kein Regen mehr fällt und das Land keinen Ertrag mehr bringt. Der König Ahab und seine Gemahlin, die haben genau das gemacht. Weg mit dem Gott Israels, her mit dem Baalsgott der anderen Völker. Und sie haben die wahren Propheten und Priester verfolgt und eigene Baals Priester und Propheten aufgebaut. Also da, wenn das vom König ausgeht, dann geht das runter ins ganze Volk. Und Elia wusste das und kannte diese Stelle. Und ich glaube, dass er da gebetet hat, Gott, jetzt musst du zeigen, wer der wahre Gott ist. Verschließ den Himmel, zeig es ihnen, zeig es dem ganzen Volk. Und genau das ist geschehen. Und ich glaube, der Herr hat ihm dann gesagt, so und jetzt geh zum König, konfrontiere ihn. Ja. Baal war der Regengott und die Astarte war die Fruchtbarkeitsgöttin. Und wenn die zwei miteinander Sex gehabt haben und das wurde dann runtertransferiert zu Menschen, ja, diese Baalspriester und Priesterinnen und so weiter, die haben Fruchtbarkeit durch Sex propagiert. Und jetzt war da ganz klar, wer Gott ist, nämlich Baal sicher nicht. Und dann kam es zu diesem Showdown, von dem wir letzte Woche gehört haben. Und der letzte Vers sagt, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das erste Gebet sozusagen von Elia, das hier erwähnt wird von Jakobus, brachte Gericht, Dürre, verschlossener Himmel, 3 Jahre und 6 Monate. Wir sehen jetzt, was geschieht in Spanien und Frankreich, wo die Länder fast brennen, ja, nach einigen Monaten der Dürre. 3 Jahre und 6 Monate muss eine absolute Katastrophe gewesen sein. Erstes Gebet, Gericht. Das zweite Gebet, Gnade. Was ist passiert? Als Feuer vom Himmel fällt, sagt das Volk, Jahwe ist Gott, wir kehren um. Wir kehren zu ihm zurück. Baal hat seine Impotenz bewiesen. Jahwe ist Gott. Auf Umkehr folgt Regen und Segen. Ja. Und allerdings nicht auf einmal. Es hat nicht auf einmal geschüttet, sondern Elia betet auf Knien und schickt seinen Knecht nachzuschauen, sieht er schon eine Wolke. Und 7-mal muss der Mann gehen. Ja. Und dann eine kleine Wolke und dann weiß er, es kommt. Ja, ihr Lieben, wir haben uns den Text angeschaut. Und ich glaube, das Lobpreisteam kann jetzt nach vorne kommen. Und ich möchte noch einmal, dass wir das uns einprägen. Würdet ihr bitte aufstehen dazu? Wir sagen das, wir beten das noch einmal, so wie es hier steht. Das Gebet eines Gerechten entfaltet eine gewaltige Wirkung. Nochmal, das war so zögerlich. Das Gebet eines Gerechten entfaltet eine gewaltige Wirkung. Ich möchte zum Schluss beten und ich lade alle ein, die vom Herrn, vom Heiligen Geist berührt werden in ihrem Geist oder in ihrem Körper. Das heißt, wenn du merkst, dir wird heiß, oder wenn du auf einmal zu zittern beginnst oder sonst irgendetwas, was nicht normal ist für dich, ja, dann weißt du, dass der Herr dich einlädt, zum Gebet zu kommen. Wir gehen jetzt dann in den Lobpreis, aber schon während der Lobpreis ist das Gebetsteam hier auf der Seite und ich gehe auf die Seite. Aber nur die entweder in ihrem Geist wissen, Gott hat mir was gesagt, ich muss um Gebet bitten. Ja? Oder die, was in ihrem Körper spüren, dann bist du auch aufgefordert vom Herrn, während des Lobpreises zu kommen. Alle anderen können nach dem Gottesdienst für alle anderen Anliegen gerne kommen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du so gut es mit uns meinst, dass du uns immer wieder abholst, wo wir stehen. Und Herr, ich bete darum, dass du jetzt redest und deinen Finger auf diejenigen legst, die du jetzt und heute ansprechen möchtest. Heiliger Geist, ich bin so dankbar, dass ich das nicht entscheiden muss. Du wirkst, du machst das. Und ich bete, Herr, dass du durchkommst bei uns. Hab deinen Weg mit uns. Reiß Mauern ein wo wir aufgerichtet haben. Hilf uns, Jesus, unser Leben mit dir ins Reine zu bringen. Fülle uns neu mit deinem Geist. Ich danke dir dafür. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.